Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Devi Guravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschakavishakavine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vedata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Vandu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Namostute Tata Kanchana Goram Gira Vedita Vishwari Vishabhanu Sute Devi Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, schön euch alle zu sehen. Trotz Werktag ist der Tempel recht voll. Es freut mich, dass so viel Interesse an Srimati Radharanis Erscheinungstag besteht. Für viele, ihr wisst das sicher, in Indien, da gibt es immer die Möglichkeit, dass viele Dinge zur gleichen Zeit die besten Dinge sind. So sagt man, ach, du bist der Beste, und dann kommt der Nächste und denkt, ah, du bist der Beste. Und auf diese Weise sagen auch viele Vaishnavas, dass dieser Tag für uns der beste und wichtigste Vaishnava-Tag ist, mit diesem Verständnis, dass es natürlich dann auch noch andere Tage sind, wie Gopurnim oder Jamashtami, die auch die besten und wichtigsten Tage sind. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Einmal ein paar, also ein bisschen über das Lila von Radharanis Erscheinen, weil heute ist ja ihr Erscheinungstag. Dann habe ich ein Lila mitgebracht aus dem Chaitanya Bhagavat, wo Sri Chaitanya Mahaprabhu als Gopi tanzt und von Radharani also ihre Stimmung offenbart. Und ganz zum Schluss noch die zwei Punkte, die Vrindavanas Thakur und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diesem Lila zuschreiben. Also, ich fange mal an mit dem Erscheinen von Sri Radha. Da gibt es verschiedene Versionen, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Also, es gibt drei verschiedene Erzählungen, zu wie Srimati Radharani in dieser Welt erschienen ist. Warum ist sie überhaupt erschienen, kann man sich fragen. Sie hätte auch Krishna die Arbeit machen lassen können, einfach sich zurück erstmal ausruhen in der spirituellen Welt. Aber das ist für Srimati Radharani keine Frage, denn wo immer Krishna hingeht, da will sie auch hingehen. Und sie wollte ihn unterstützen darin, zu zeigen, welche Lilas in der spirituellen Welt stattfinden, welche Liebe ausgetauscht wird in Goloka und dadurch eben die Seelen anziehen, zurückzukommen oder sich zu interessieren für die spirituelle Liebe, für Bhakti. Und Srila Prabhupada, als er das mal erzählt hat, wie Radharani erschienen ist, hat er eben gesagt, sie ist in Raval erschienen. Wenn man heutzutage nach Vrindavan geht, sagen auch einige, dass sie in Varshana erschienen ist. Da gibt es dann immer diese Erklärung, dass es wahrscheinlich beides stimmt. Einfach zu unterschiedlichen Zeiten erscheint sie an unterschiedlichen Orten, mal in Raval, mal in Varshana. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Raval, das habe ich noch nie gehört. Also, Krishna hat ja zuerst in Gokul gewohnt und ist dann nach Vrindavan gezogen. So ähnlich hat die ganze Familie von Radharani erst in Raval gewohnt und ist dann nach Varshana gezogen nach einer Zeit. Und so ist sie eben in dieser Erscheinung, sagt man, diesem Raval erschienen. Und die Version, die Srila Prabhupada erzählt, ist, dass ihr Vater, Vrishabhanu Maharaj, mit einem Pflug die Erde bearbeitet hat, sage ich jetzt mal, damit die Bauernbegriffe fehlen. Und dann ist in der Furche, die er mit seinem Pflug begraben hat, plötzlich ein goldenes Mädchen erschien. Und Er war erstmal, er hat sie hochgehoben, aber so überkommen von spirituellen Gefühlen und Liebe und Glückseligkeit, er konnte sich gar nicht mehr bewegen, stand still da für eine Weile und hielt dieses wunderschöne Mädchen. Ist dann nach Hause gegangen, hat sie Kirti da in die Arme gelegt, die ebenso überkommen wurde von glücklichen elterlichen Gefühlen der Zuneigung. Und also das ist die erste Variante. Es gibt noch eine andere Variante, wo erzählt wird, dass Vrishabhanu Maharaj in der Yamuna gebadet hat. Und dann kam eine Lotusblume vorbeigeflossen mit 1000 Lotus, 1000 Blütenblättern. Und in diesem Lotus lag ein goldenes Mädchen. Und die dritte Variante ist, dass gesagt wird, dass sie aus dem Leib von Kirtita geboren wurde. Also ähnlich wie Krishna, der aus Yashoda und Devakis Bäuchern Leiben geboren wurde. Mir ist gerade aufgefallen, einige von euch sind das erste Mal da. Ihr habt wahrscheinlich bis jetzt verstanden, Bahnhof. Deswegen vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück und das ABC. Also wir, als Vaishnavas glauben wir eben, dass wir nicht nur der Körper sind, sondern eine ewige Identität haben als spirituelle Seele. Und dass diese Identität Teil einer spirituellen Geschichte ist. Oder einer spirituellen Dimension, einer Sphäre. Und unsere Vorstellung von Gott ist eben Krishna, der hier sitzt. Also Krishna heißt Gott bei uns und Radha ist Radha, den wir heute feiern, ist seine ewige Gefährtin. Das vielleicht nochmal als ABC. Es gibt einige Lilas auch über Radharanis Kindheit. Ihr wisst vielleicht, dass sie blind geboren wurde und dass sie ihre Augen erst geöffnet hat, als sie Krishna gesehen hat. Also er war das Erste, was sie sehen wollte. Und das, was ich neulich gelesen habe, das weniger bekannt ist, das fand ich auch sehr ekstatisch, als sie ihre Getreidezeremonie hatte. Also in der vedischen Kultur ist es ja so, dass alles, was besonders ist im Leben eines Menschen, gefeiert wird. Also es gibt ganz viele Auslöser für Feste. Zum Beispiel, wenn das Kind das erste Mal rausgeht, dann ist das ein Fest. Also wenn es geboren wird sowieso. Wenn es seinen Namen bekommt, ist das ein Fest. Wenn es das erste Mal die Haare geschnitten bekommt, ist das ein Fest. Und was auch noch ein Fest ist, ist, wenn das Kind anfängt, harte Nahrung zu essen. Also Reis oder irgendwie festes Getreide. Und dieses Fest wurde mit Srimati Radharani auch gefeiert. Und wie das so ist, ein Yagya und die Eltern saßen um das Feuer und die beste Freundin von Radharanis Mutter, weiß jemand, wer das ist?
Yashoda Mai.
Genau, also die Mutter von Krishna ist die beste Freundin von Kirtita, also Radharanis Mutter. Sie saß in der Nähe von dem Yagya, von diesem Opferfeuer und hatte Krishna auf dem Schoß und Krishna ist ja ein Jahr älter als Radha und hatte, na, ihr kennt das auch, zum Beispiel Kishori hat in ihrer Tasche immer kleine Snacks für Malini. Und so kennt ihr das auch bestimmt bei anderen Kindern, dass die Eltern immer so kleine Snacks in der Tasche haben, weil die Kinder kriegen ja öfter Hunger und dann brauchen die irgendwas, was sie essen können. Und so hatte eben auch Yashoda so einen kleinen Snack für Krishna dabei, so einen Teller mit ein bisschen Reis. Und bevor Srimati Radharani diesen Opferreis bekommen sollte, der halt Teil des Yagyas war und dieser erste Reis war, den sie eigentlich essen sollte, hat sie plötzlich ihre Hand so ausgestreckt zum Schoß von von Yashoda und hat in diese Schüssel von Krishna reingegriffen und sich das in den Mund gestopft, sodass das erste Getreide, was sie je gegessen hat, war Krishna Prasadam. Was anderes kam für sie nicht in Frage. Ich weiß nicht, was der Priester dann gemacht hat. Wahrscheinlich einfach weitergemacht. Der Ekstatik. Ihr wisst ja auch, dass Radharani, sie hat schon als kleines Kind ganz besonders gekocht. Und einmal war Durvasa Muni zu Besuch und hat sie gebeten, für ihn zu kochen. Also Durvasa Muni ist bekannt dafür, dass er sehr sehr strenge Vorstellungen davon hat, wie Dinge sein sollen. Und wenn die nicht so sind, dann ist er vielleicht enttäuscht. Und als Radha Rani zu ihrer Mutter kam und gesagt hat, gerade mal, wer gerade zu Besuch ist, du warst Amuni, der möchte, dass ich für ihn koche, da ist ja Yashoda erstmal, Kirti da erstmal erschrocken. Und hat gesagt, na, lass mich das lieber machen, kannst mir ein bisschen helfen. Weil sie dachte, wenn das schief geht, dann wird er vielleicht zornig. Und Radha Rani war entschlossen, er hat gesagt, nein, er hat ausdrücklich gesagt, ich soll kochen. So ein kleines Mädchen. Und dann hat sie sich so einen kleinen Schemel vor den Herd gestellt, ist da hochgeklettert und hat angefangen zu kochen. Ganz entschlossen. Und hat Kirti da gedacht, gut, dann muss ich sie jetzt machen lassen, wenn sie so entschlossen ist. Und das war so lecker, was sie gekocht hat für ihn, dass er sie gesegnet hat, dass sie immer, also dass alle, die ihr Essen essen, nie krank werden, ganz lange leben. Und diese Segnung hat sich rumgesprochen im Vrindavan. Und dann hat Yashoda eben darum gebeten, dass Radha immer für Krishna kocht. Und auf diese Weise war es möglich, dass Radha jeden Tag für Krishna kochen konnte. Weil in der, sag ich mal, in der Kultur, in der damals gelebt wurde, wäre es jetzt komisch gewesen, wenn ein Mädchen einfach zu einer Fremden oder zu einer anderen Familie geht und für da einen Jungen kocht, mit dem sie nicht verheiratet ist. So, würden vielleicht alle sagen, was ist das? Aber so war die Segnung so ein Stück. Also Dovasa Muni hat das ermöglicht, dass es da einen Grund gab für Shirata, um auf Krishna zu kommen. Ich habe vor ungefähr, ist gar nicht, vor 10 Monaten oder so, das ist schon eine Weile her, habe ich mit Tushta Krishna so ein Nektar niedergelesen. Das war kurz nach Radhastami letztes Jahr. Und da habe ich mir das aufgeschrieben in meinen Kalender, dass das was Gutes wäre für Radhastami dieses Jahr. Weil ich schon vermutet habe, dass die Devotees vielleicht fragen, ob ich was erzählen könnte. Und da habe ich gedacht, na dann plane ich da mal raus. Und dieses Lila ist, also ihr werdet euch vielleicht jetzt erstmal wundern, wenn ihr hört, dass ich jetzt aus dem Gola Lila erzähle, weil ihr denkt, das ist doch heute hier Radhastami, warum erzählst du jetzt was von Chaitanya Mahaprabhu? Aber Chaitanya Mahaprabhu ist Krishna mit der Stimmung und der Hautfarbe von Shidata. Also in Chaitanya Mahaprabhu steckt mehr Radha als Krishna. Und Chaitanya Mahaprabhu ist extra gekommen, um uns Radha und Krishna näher zu bringen. Das heißt, wenn wir uns Radha nähern wollen, ist Sri Chaitanya Mahaprabhu die erste Adresse oder eine sehr gute Adresse, an die wir uns wenden können. Das ist wie wenn jetzt jemand Mathe lernen will. Da gibt es bestimmt einen Professor an der TU Berlin, der Mathematikprofessor ist. Zu dem könnte man sicher gehen und der könnte einem sicher etwas über Mathe erzählen. Aber besser wäre es, wenn man erstmal zum Grundschullehrer geht. Dass man die Klassen 1 bis 12 durchmacht. Und so kann uns Chaitanya Mahaprabhu Radha und Krishna gut nahe bringen. Und er hat ein wunderschönes Lila manifestiert. Mit dem Zweck, letztendlich Radha Rani zu verherrlichen und alle ihre Erweiterungen. Also, ihr wisst, wir hatten ja neulich erst Balaram Purnima und haben wir darüber gesprochen, wie alle Formen Krishnas, die es noch gibt, außer Krishna, eine Erweiterung sind von Balaram. Und so ähnlich sind alle Formen, alle weiblichen Formen Gottes, Erweiterung von Shri Radha. Also Lakshmi, Rukmini, Parvati, das sind alles Erweiterungen von Shri Radha. Und um diese ganzen Formen zu verherrlichen, hat Sri Chaitanya Mahaprabhu dieses Lila, was ich euch jetzt erzählen möchte, offenbart. Es war in der Zeit, in der er in Navadvip lebte, in der Stimmung des Sankirtans. Und das heißt, er hat ganz viel gechattet mit seinen Devotees. Und hat eines Tages kam er an und hat gesagt, liebe Leute, heute wollen wir ein Theaterstück aufführen. Er hat seine Devotees gerufen, also wundert euch nicht über die Namen, das sind die Devotees aus dem Chaitanya Lila. Hat gerufen, Sadashiva, Budhimanta Khan, kommt her, ich brauche ein Kostüm. Wir brauchen alle Kostüme, bitte organisiert uns Kostüme. Und Sadashiva und Budhimanta Khan sind ganz ekstatisch losgerannt, um Kostüme zu organisieren. Und also das heißt, also er hat zwar gesagt Drama oder Theater, aber ich habe dann beim Lesen festgestellt, das ist eigentlich, was sie dann gemacht haben, ist eher so ein Impro-Theater. Also es war jetzt nicht so, dass sie ein Stück einstudiert haben und dann im Publikum vorgespielt, sondern es war eher so spontan, was sie dann auf der Bühne gemacht haben. Und auch die Leute haben sie so spontan mit einbezogen. Also wundert euch nicht, wenn das jetzt eben so dieses spontane Element mit drin ist. Er hat vorgeschlagen, dass Gedata, also er hat gesagt, wir werden heute tanzen, wie meine weiblichen Energien, meine weiblichen Erweiterungen. Und Gedata, du sollst so tanzen wie Rukmini. Brahmananda, deine Rolle ist die Rolle von Suprabha. Das war eine Freundin von Rukmini. Nityananda, du übernimmst die Rolle von Pulamasi. Und der Held, wer ist der Held? Irgendjemand wollte wissen, wer ist der Held von unserem Lila oder von unserem Theaterstück. Und hat Mahaprabhu gesagt, Gopinath auf dem Altar. Der sitzt dort auf dem Thron und schaut uns zu. Dann hat Gauranga Mahaprabhu Advaita gefragt. Advaita, wer willst du sein? Welche Rolle möchtest du übernehmen? Und Advaita war einfach... Er war so sehr im Inneren vertieft, er konnte sich nicht entscheiden. Und er hat dann einfach ganz spontan das getanzt und gesagt, was ihm gerade einfiel. Also er hatte keine zugeschriebene Rolle. Gauranga sagte, ich werde als die Energie des Herrn tanzen. Ein tosender Kirtan begann. Alle Vaishnavas wurden überwältigt von Ekstase. Und dann kam Haridas. Ich glaube, sowas brauchen wir auch mal für den Tempel. Haridas hat einen Turban auf, hat sich einen Schnurrbart angebracht, einen Stock dabei und ist auf die Bühne gesprungen und hat gesagt, wacht auf, es geht los, Mahaprabhu wird gleich tanzen. Und dann haben die Devotees gefragt, hä? Wer bist du? Und Haridas hat gesagt, ich bin ein Wächter von Vaikuntha. Ich erwache alle zum Krishna-Bewusstsein. Passt auf, gleich geht's los. Ja, das wäre doch praktisch, wenn wir so jemanden hätten, ne? Wenn jemand so ein bisschen... Und damit ist nicht mal dieses Materielle, ist nicht mal dieses Einschlafen gemeint im körperlichen Sinne, sondern auch dieses, dass man so wegdriftet in materielle Gedanken, obwohl man eigentlich Kirtan hört oder Krishna-Katha hört. Ne? Wenn man dann merkt, dass jemand vielleicht gerade so an die Decke schaut und irgendwie abgelenkt ist, dass wir jemanden hier hätten, der dann rumspringt und sagt, Hallibol, wach auf! Ja. Er sagte dann, gleich wird Gauranga ekstatische Liebe verteilen. Wacht auf, damit ihr sie ergreifen könnt. Und dann kam Shrivas als Narada auf die Bühne. Er sagte, und alle haben so erstmal gekichert, als sie seine Verkleidung gesehen haben. Hey, ist das Shrivas? Ja, das ist Shrivas, er ist Narada. Aha, aha. Wer bist du? Ich bin Narada. Was machst du hier? Ja, Vaikuntha war leer. Ich konnte niemanden finden. Alle waren weg. Also bin ich hierher gekommen, um zu sehen, wie Gauranga tanzt. Als Mutter Sachi Shrivas als Narada sah, fiel sie in Ohnmacht. Und das Einzige, was sie wieder erwecken konnte, war, dass die Devotees in ihr Ohr Krishnas Namen gechantet haben. Wach auf! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Der laute Klang von Krishnas Namen erfüllte alle Himmelsrichtungen. Haridas rief durch die Menge, wacht auf, wacht auf! Und Gauranga fängt an, als Gopi zu tanzen. Nityananda leuchtet hinter ihm her. Als Pulamasi, als alte Frau, er läuft so gebeugt. Niemand konnte Gauranga wiedererkennen, weil er so sehr wie eine Göttin aussah. Selbst die, die ihn seit seiner Geburt kannten, selbst seine Mutter, konnte ihn nicht wiedererkennen. So gut war er in der Stimmung von seiner weiblichen Göttlichkeit vertieft. Alle fragten sich, wer ist das? Ist das Kamala? Ist das Janaki, die Frau von Ramachandra? Ist das Mahalakshmi, die Gefährtin von Arjuna? Parvati, Shivas Gefährtin? Vielleicht ist das der Schatz von Vrindavan. Er ist der Schatz von Vrindavan. Radha. Vielleicht ist es Radha. Vielleicht ist es Ganga. Vielleicht Mahamaya. Keiner wusste es. Der Herr wurde ein Ozean der Barmherzigkeit. Und alle nahmen ihn im Herzen als ihre Mutter an. Alle hatten das Gefühl, dass ihre Mutter von der spirituellen Welt vor ihnen erschienen war und weinten in Ekstase und vergaßen sich selbst. Niemand hatte jemals so einen bezaubernden Tanz gesehen. Die Tränen auch von nur einem der Vaishnavas, die anwesend waren, hätte eine komplette Flut auslösen können. Der Herr war anwesend als die Verkörperung von Bhakti, hingebungsvollen Dienst. Und dann nahm der Herr Platz und nahm Gopinath den Deti auf seinen Schoß und sagte, jetzt könnt ihr mir Gebete darbringen. Und die Vaishnavas haben ihn verherrlicht, haben sie verherrlicht. Als die Mutter aller Universen, als die Wurzel allen Wissens, als die Energie hinter jeder Energie, als die Zuflucht eines jeden Lebewesens, als die Verkörperung von Vertrauen, Barmherzigkeit und Liebe. Und jeder hat Gauranga Mahaprabhu entsprechend seiner Verwirklichung wahrgenommen. Für manche war er Mahalakshmi, für manche Srimati Radharani. Und je nach ihrer Beziehung zu ihm haben sie zu ihm gebetet. Und das Hauptgebet, das alle auf den Lippen hatten, was wir uns heute auch auf die Lippen legen können, ist: O Mutter, bitte nimm mich als deinen Diener an. Und von diesen Gebeten angeregt, hat der Herr dann Segnungen verteilt. Ich würde gerne mal kurz eine Reflexionspause machen, innerhalb des Lilas. Und ich habe heute so reflektiert oder auch angeregt von diesem Lila ein paar Gedanken. Also in diesem Lila wird Radha so beherrlicht als der Ursprung von allem und als die Ursache hinter allem. Und vieles von dem Leid, was wir erfahren, oder eigentlich man könnte sagen, jedes Leid, was wir erfahren, erfahren wir, weil wir uns dessen nicht bewusst sind. Weil wir uns nicht bewusst sind, dass hinter allem, was mir passiert, Radhas barmherzige Arrangierung steckt. Manchmal schmeckt es gut, manchmal schmeckt es sehr bitter. Aber es ist das, was Radha arrangiert hat. Und die höchste Freude können wir erfahren, wenn wir diesen einen Schritt im Inneren gehen und sagen, okay, das, was du willst, das ist. Und es gibt keinen Grund, dass es nicht so sein sollte, wie es ist. Weil häufig haben wir so Ansprüche daran, wie die Dinge sein sollen. So zum Beispiel, ich muss alles alleine können. Wenn ich jemanden um Hilfe frage, ist das peinlich. Ich will immer alles alleine schaffen. Und dann bringt uns vielleicht Radha genau eine Situation mit, wo wir Hilfe brauchen. Um uns zu zeigen, dass dieser Anspruch eben nicht nötig ist, könnte man einfach auch sagen. Dass man nicht immer alles alleine machen muss, nicht alles alleine schaffen muss. Oder vielleicht auch der Anspruch, alles muss perfekt sein. So. Alles muss immer fehlerlos sein. Da darf nichts passieren, wo irgendwie jemand kritisieren könnte. Und dann bringt uns Radha in eine Situation, wo irgendetwas nicht perfekt abläuft. Und will sehen, wie wir dann reagieren. Da können wir dann auch sagen, okay, das ist jetzt Radhas Arrangierung, Radhas Plan. heißt natürlich nicht, dass man jetzt alles hinnehmen muss und alles über sich ergehen lassen muss und seine Meinung nie äußern darf. Aber das heißt, dass man mit einer Haltung des Dienstes zu Sri Radha hingeht. Und dann wird man auch von ihnen geleitet und dann weiß man, wann man eben loslässt und wann man sich für was einsetzt. Und ich wollte gerne eine Meditation mit euch machen, in der wir einfach mal üben, in dieses Bewusstsein einzutreten. Von im traditionellen Sinne würden wir sagen Sharanagati, also Hingabe. Ich würde sogar noch ein Stück zurücknehmen und noch einfacher machen, einfach das der Meditation des Annehmens, also anzunehmen, was gerade ist. Das ist ja so noch eine einfachere Form von Sharanagati, zu sagen, okay, das, was ist, das ist, und ich nehme es an, als Ratha-Sahanjiro. Also setzt euch mal bitte meditativ, was wie auch immer das bei euch aussieht. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr die Augen lieber aufhabt, könnt ihr gerne auch zu Jagannath euch wenden. Achso, Jagannath ist jetzt, also Jagannath will, dass ihr eure Augen zumacht. Und jetzt. Jetzt nicht erschrecken, aber heute an Radhasthami werde ich euch bitten, an eine Situation zu denken, die euch gerade Sorgen bereitet. Also denkt mal an irgendetwas, was euch gerade irgendwie in so einen Panikmodus versetzt, wenn ihr dem begegnet im Leben. Was euch irgendwie Bauchschmerzen bereitet, wo ihr immer wieder hängen bleibt und was euch ablenkt vom Krishna-Bewusstsein, weil ihr euch darüber Sorgen macht. Das können finanzielle Probleme sein, berufliche Herausforderungen, vielleicht Konflikte mit Kollegen, Vorgesetzten oder einem Menschen, der euch nahesteht. Vielleicht gesundheitliche Sorgen, Zukunftsängste, Sorgen um eure Kinder. Und schaut jetzt mal diesen Sorgen direkt ins Gesicht und sagt ihnen folgende Sätze. Alles, was ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben erfahre, ist Srimati Radharanis Arrangierung für mich. Ich bin genau da, wo sie mich haben möchte. Sie hat alles aus ihrer Barmherzigkeit für mich arrangiert. Dankbar, sowohl für die süßlich schmeckende Barmherzigkeit als auch für die bitter schmeckende Barmherzigkeit. Denn ich weiß, dass beides nötig ist, um mich voranzubringen in meiner Liebe zu ihr und ihrem Pranamat. Krishna. Ich löse mich von der Vorstellung, irgendetwas dürfte nicht so sein, wie es ist. Ich löse mich von Ansprüchen, die ich habe, die nicht erfüllt werden, weil ich weiß, dass es einen Grund dafür gibt. Ich löse mich von dem Verlangen, dass die Dinge genau so sein müssen, wie nur ich das will. Liebe Srimati Radharani, ich möchte im Strom deiner Arrangierungen schwimmen. Ich möchte aufhören, dagegen anzukämpfen. Ich möchte mich dem von dir ekstatisch arrangierten Fluss des Lebens hingeben. Nimm mich auf in deinen Dienst, in deine Arrangierungen, in deinen Willen der Liebe. Lass mich Teil deiner freudvollen Welt des Dienstes zu Krishna werden. Nimm mich und benutze mich als Werkzeug. Breite dich in der Form deines heiligen Namens in meinem ganzen Wesen aus. Nutze mein Bewusstsein, um den Ozean der Bhakti zu vergrößern. Liebe Srimati Radharani, ich bin dein. Ich gehöre dir. Tavairasmi. Ich vertraue dir und deinen Arrangierungen. Deinen Ideen. Ich freue mich auf den nächsten Dienst, den du für mich eingeplant hast. Bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Vielen Dank für eure Bereitschaft. Ich weiß. Vielleicht könnt ihr euch das Gefühl oder die Erfahrung, die ihr gemacht habt, irgendwie merken. Oder mal vormerken, wann ihr das nächste Mal da anknüpfen möchtet. In eine innere Notiz machen, dass ihr noch da nochmal zurückkommt. Vielleicht morgen beim Chanten oder heute auf dem Nachhauseweg oder dann beim Kirtan. Ich würde nämlich jetzt nochmal einen ganz anderen Punkt eröffnen. Und zwar nach diesem Lieder hat Vrindavan Das Thakur, der das Lieder geschrieben hat, gesagt, dass Krishna Mahaprabhu dieses Lieder extra gezeigt hat, damit eben Srimati Radharani und ihre Erweiterungen nicht kritisiert werden. Und damit auch alle anderen Gefährten von Sri Krishna. Und er schreibt, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kommentiert, Gauranga wollte offenbaren, dass die Energie und der Energetische nicht verschieden sind. Diesen modischen Vers, die Zeile aus dem Chaitanya Charitamrita, Radha Krishna, Eka Atma, Dui Deha Dari, so Eka Atma eine Seele, Dui Deha zwei Körper, Dari tragen. Also Radha und Krishna sind eine Seele, die in zwei Körpern sind. Und wenn man eben denkt, man könnte Krishna feiern ohne Radharani oder Krishnas Devotis zu verehren, dann macht man einen großen Fehler. Und in der Lagu Bhagavatamrita, da schreibt Rupa Goswami sogar, also er zitiert einen Vers, wo eben gesagt wird, dass wenn man Krishna verehrt und dann verpasst, danach die Devotis zu verehren, dann ist die Verehrung von Krishna nicht vollkommen gewesen. Und es gibt einige, die ganz fanatisch sind. Das zitiert auch Rupa Goswami in der Lagu Bhagavatamrita. Die sagen sogar, der beste Teil der Verehrung Krishnas ist die Verehrung seiner Devotis. Da geht es erst richtig los. Vrindavan Das Thakur sagt, wenn man die universellen und transzendentalen Energien des Herrn respektiert, wird die eigene Liebe zu Krishna fest verankert. Krishna ist zufrieden, wenn man ihn mit seinen Gefährtinnen und seinen Devotis verehrt. Und Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sagt zu diesem Vers: Wir sollen die Neigung für materiellen Genuss aufgeben und jedes Lebewesen anbetteln, dass wir Dienst nach Krishna bekommen mögen. Finde ich interessant, dass er mit dieser Haltung, dass man anderen mit so einer Demut begegnet, verknüpft mit dem, dass man auch materiellen Genuss loslassen muss. Ist ja viel genussvoller, wenn man der starke Wissende in der Beziehung ist, der da was kann, der da über jemandem steht. Und das aufzugeben, damit man in die Haltung des Bittenden kommt und sagt, bitte segne mich, dass ich Krishna dienen möge. Und zu diesem Stichpunkt, dass Radha nicht kritisiert wird über ihre Energien, sagt Bhakti Siddhanta in der Erläuterung, das fand ich sehr ekstatisch. In den hingebungsvollen Schriften gibt es keine Anweisung zum Kritisieren, selbst wenn sich die Gelegenheit dazu bieten sollte. Also wenn ihr kritisieren wollt, dann könnt ihr euch wissen, da gibt es keine Anweisung dazu, also lasst es lieber. Hatte ich neulich so eine Begebenheit, habe ich mich, wie man so in seinen, im Laufe des Lebens begegnet, man ja auch manchmal nicht Devotis, sondern verschiedene Dinge erledigt. Und da hatte ich mich mit einer Frau ausgetauscht und die erzählt immer so ihre Sachen und ich höre dann immer so halb zu, weil man kann ja nicht das Gespräch abbrechen, obwohl ich manchmal auch denke, ja. Auf jeden Fall hat sie sich dann so ein bisschen beschwert über einen Mann und sagte dann so: Männer, kennst du einen, kennst du alle. Deiner ist doch bestimmt auch manchmal sehr anstrengend. Und ich war erstmal sehr schockiert und habe dann so gedacht, das ist doch jetzt richtig Maya, die persönlich vor dir steht. Also nicht die Frau, aber na, also Maya kann ja jemand nutzen, um einem was beizubringen. Das ist eine direkte Einladung zum Vaishnava-Apparat. Und ich hatte dann zwei Probleme in der Situation. Also erstens, ich habe nichts auszusetzen an Durchdrückung. Er ist einfach nur ein lieber Vaishnava. Und zweitens, selbst wenn... In den hingebungsvollen Schriften gibt es keine Anweisung zum Kritisieren, selbst wenn die Gelegenheit sich dazu bieten sollte. Und das war ja, ne, jemand hat mich direkt eingeladen, solches Katar zu pflegen. Also falls ihr so solchen Gelegenheiten jemals begegnet, dann lasst es lieber sein. Denn Bhakti Siddhanta sagt weiter, man sollte lieber die Anwesenheit des Herrn in allen Lebewesen sehen. Und also wenn wir das schaffen, wenn wir es schaffen, die Anwesenheit des Herrn in allen zu sehen, dann sehen wir halt in den anderen eher das, was die ekstatisch macht, statt das, was uns vielleicht stört. Und das hilft es dann auch, dass in unserem eigenen Herzen Bhakti mehr in den Vordergrund kommt, statt dieses ständige kritisierende Nörgeln, was wir so häufig als Hintergrundmusik laufen haben. Srila Ramanujacharya hat einmal zu einem seiner Schüler gesagt, du solltest die Devotis 1 Million Mal mehr lieben als Krishna. Und also in unseren Schriften, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, das ist immer so, da wird erst der Standard gesagt und dann wird gesagt, gut, wenn du das nicht kannst, dann mach das. Also es ist nicht so, dass es das Kleinste und dann hoch, damit man nicht vorher stecken bleibt. Na, vielleicht wenn jetzt die einfachste Stufe, vielleicht hätte man die nächste noch geschafft, aber man bleibt dann auf der einfachsten hängen. Sondern es ist eher so, dass die schwierigste Stufe einem vorgestellt wird und dann geht man so lange runter, bis man sagt, okay, das kann ich jetzt. Ist vielleicht anstrengend, aber das schaffe ich. Und der Schüler hat in dem Moment gesagt, also 1 Million mehr, mal mehr als Krishna. Nee, also früher machen wir euch das sehr schwer. Also Krishna ist ja vollkommen, aber die Devotis, wir machen manchmal auch Fehler, manchmal sind die störend. Nee. Dann sagt Ramanuja, okay, dann mache ich es einen Schritt einfacher, behandle alle Devotis so wie deine spirituellen Lehrer. Wie dein Guru Maharaj. Also, das ist auch noch sehr schwer, Guru Maharaj. Und dann hat Ramanuja gesagt, gut, dann mache ich es dir noch einfacher. Behandle alle Devotis wie deine Schwester und dein Bruder. Und hat er gesagt, okay, das kann ich probieren. Und ich finde, das ist ein sehr ekstatischer Gedanke. Stellt euch mal vor, schaut mal nach rechts, schaut mal nach links. Ihr würdet jeden, den hier sitzt, als Schwester und Bruder behandeln. Was passiert denn? Ihr habt, also es gibt bestimmt ein paar Leute hier, die Geschwister haben oder zumindest einen Cousin oder eine Cousine. Ne? Was passiert denn, wenn ein Bruder oder eine Schwester irgendwas macht, was vielleicht, naja, nicht so toll ist? Wird er dann aus der Familie verstoßen? Ne? Beim nächsten Familienfeier redet ihr dann nicht mehr mit der Person? Nee, also die Person, die, ein Bruder und eine Schwester bleibt immer in der Familie. Das ist einfach so eine unhinterfragte Zusammengehörigkeit in der Familie. Habe ich neulich so einen Witz gelesen von den kroatischen Gottfrieden. Wir haben in unserer Familie einen Doktor, einen Anwalt, einen Manager und, so, und einen Dieb. Und dann sagt die andere Person, was? Du hast so viele tolle Kinder und du duldest es, dass eins davon ein Dieb ist? Und da sagte der Vater, ja, der erhält uns an uns arbeitslos. Vielleicht ist das in Kroatien tatsächlich keine Ahnung in der Realität. Na, und, also, und das ist eben Familie, ne? Da gibt es halt auch einen Dieb. Also ich will euch jetzt, na klar, es geht jetzt nicht darum, Kriminalität zu verherrlichen, darum geht es nicht, aber es geht einfach um dieses Denken. Also das, es geht einfach darum, das eigene Denken zu erweitern und vor allem auch das eigene Herz und die eigene Fähigkeit, jemanden in das Herz einzuschließen. Ja, solange ich bestimmte Kriterien habe, daran, wie jemand zu sein hat, bevor ich den in mein Herz einschließen kann, dann entsteht, gibt es noch Entwicklungsspielraum. Weil das ist eigentlich was, was Radha und Krishna sich wünschen von uns, dass wir die Devotis so bedingungslos begegnen, wie wir einem Bruder und einer Schwester begegnen. Ach komm, her. Ne?
Eigentlich müsste man das auf alle Menschen beziehen, nicht nur auf die Devotis.
Ja. Ja. Das ist dann noch die höhere Stufe. Ja. Letztendlich jedes Lebewesen barmherzig zu sein, zu jedem Lebewesen. Also ja, letztendlich ist die spirituelle Familie glaubensübergreifend. Ja. Ja. Danke. Auch körperübergreifend, ne? Auch alle Tiere. Ja. Auch ein Wurm. Also das ist eine schöne Meditation, sich einfach mal zu fragen, okay, da ist vielleicht ein Dodi, der tickt ein bisschen anders als ich oder der trifft andere Entscheidungen als ich oder dient Krishna auf eine andere Weise, als ich es machen würde, präsentiert sich anders, als ich es machen würde, präsentiert vielleicht auch Krishna, als ich es anders, als ich es machen würde. Heißt das, dass ich jetzt mit der Person nicht mehr zusammen kooperieren will? Also ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die unsere Bewegung am meisten verlangsamt. Wenn wir da sagen, nee, jetzt will ich nicht mehr, du machst das anders als ich. Und da eben an der eigenen Großherzigkeit zu arbeiten und zu sagen, mein Bruder ist meine Schwester, wir sind verwandt, wir sind zwar manchmal anders, aber diese Verwandtschaft, die kann nichts zerbrechen. Es gibt einen schönen Vers von Rupa Goswami. Er sagt, Krishna ist so dankbar, dass er es erlaubt, dass jemand ihn beherrscht. Selbst wenn er den kleinsten Dienst macht. Also dass Krishna sofort, ach, was willst du? Was kann ich tun? Und wir haben dann, und das ist Krishnas Anspruch. Er macht jemand einen ganz kleinen Dienst und Krishna ist sofort unendlich dankbar. Das vergisst er nie. Und bei uns ist es häufig so, dass dann macht jemand einen Dienst und wir sagen dann noch, naja, hat aber Socken an dabei gehabt. Da kann man immer irgendwas finden. Krishna ist so vergebend und tolerant, dass er geduldig lächelt, selbst wenn jemand ihn auf die größte Weise verletzt oder das größte Vergehen gegen ihn macht. Krass, ne? Das muss man sich mal vorstellen, das größte Vergehen und er lächelt geduldig. Er lächelt sogar. Es ist nicht mehr so, dass er sagt, okay, gut, ich ignoriere die Person. Ich habe das krass, das Schlimmste gemacht, was man sich denken kann, hat sie mir gemacht. Ich ignoriere die. Ich will sie nicht verbrennen, ich ignoriere sie nur. Nein, der lächelt sogar. Und das ist das, was, das, diese Toleranz ist das, was Krishna von uns wünscht. Er ist so Barmherzigkeit in seinem Herzen, dass sein Herz zerreißt, wenn er sieht, dass andere auch mal ein bisschen leiden. Und letztendlich leiden ja alle, die nicht ekstatisch im Krishna-Bewusstsein tanzen. Und jeder braucht Krishna und Krishna-Bewusstsein. Und jeden, den wir aussortieren aus irgendwelchen Gründen, und wir sagen, aus dir wird eh nichts, ich sehe das schon. Es ist ja manchmal so, dass wir denken, dass nur bestimmte Typen Menschen sich Krishna hingeben könnten. Und das ist ja eigentlich völliger Quatsch, sich davon zu lösen. Die Leute müssen nicht so ticken wie ich, aber häufig geht man ja von sich aus. Und die können ganz anders ticken. Und dann barmherzig zu der Person zu sein, die einzuladen, die mit teilhaben zu lassen an Krishna Seva, Krishna Seva zu teilen mit dem. Und eben tolerant zu sein, wenn irgendwas mal anders gemacht wird, als man es vielleicht sich selbst gedacht hat. Wir betrachten uns als Diener von Sri Chaitanya und Sri Chaitanya hat eigentlich gesagt, dass es so gut wie egal ist, dass jeder herkommen kann und mitchatten kann. Man muss nur ehrlich sein, hat er gesagt. Ansonsten gibt es keine Qualifikation. Und wenn wir uns als Diener von Sri Chaitanya auf diese Weise verstehen, dann passt das nicht zusammen, wenn wir dann aussortieren. Auch wenn wir es nur im Kopf machen. Also, das noch so als letzter Gedanke zu diesem Lila, dass wir die Großherzigkeit von Siddhartha und Sri Chaitanya so zu unserem Wegweiser werden lassen. Darin steckt ein großer Schlüssel fürs Krishna-Bewusstsein. Also einerseits steckt in diesem Lila diese Hingabe zu Lata und zum Dienst zu Krishna und zum Dienst zu Siddhartha. Die Hingabe an die Arrangierung Krishnas und den Plus der Arrangierungen, der eigentlich immer fließt und dem man nur die Augen öffnen muss und dann mal aufhören muss, dagegen zu schwimmen, einfach mit der Strömung sich treiben zu lassen. Und in der andererseits stand, war eben dieser Punkt drin, dass Krishna das extra manifestiert hat, damit seine Gefährten und Devotis nicht kritisiert werden. Und kritisiert, also es ist jetzt eine Übersetzung von einem Wort, also kritisiert oder ausgeschlossen, verurteilt, schlecht behandelt, kann man erweitern. Also ins Herz einzuschließen. Und als Bruder und Schwester zu haben. Okay. Haben noch 3 Minuten oder so? Habt ihr noch Gedanken dazu, Ergänzungen, Reflexionen?
Ich habe noch eine Ergänzung dazu. Du sagst, dass manchmal dienen die Leute Krishna anders, als wir das tun, ja, und wir sollen das irgendwie tolerieren, ja. Was ich gelernt habe, dass Krishna mag das. Das ist nicht einfach so, der macht das jetzt anders und wir müssen uns aushalten, weil Krishna mag die Vielfalt. Jeder von uns hat eine Art und Weise, wie wir Krishna dienen können, die der anderen nicht haben. Und Krishna findet das toll, diese Vielfalt. Immer so als
Danke. Idee. Ja, ne? Deshalb gibt es die Vielfalt, weil Krishna die eingerichtet hat. Ja. Danke. Hast du dich gemeldet oder den Tolsten?
Vielen Dank. Also ich kenne das aus der eigenen Persönlichkeit so, dass ich dazu neige, dass alles, was anders ist als ich, als störend zu empfinden. Ja. Also und das ist so ein Aspekt des Lebens. Ja, das ist anders. Die Person ist anders. Sie, keine Ahnung. Die hat halt Socken an oder halt keine Socken an. Ja. Was auch immer anders ist und diese Andersartigkeit. Also es ist, wie viel Spielraum haben wir da? in unsere eigene Begrenztheit. Weil der Impuls, das als störend zu empfinden, das irgendwie zu sehen, okay, er ist auch ein Devotee von Krishna, auf seine Art und Weise, in der Vielfalt, wie Kunta Vihara jetzt gerade gesagt hat, wie viel Spielraum haben wir da, das mit uns und den Devotees auszuhandeln?
Ich meine, unbegrenzt letztendlich. Also letztendlich haben wir unbegrenzten Spielraum, so wie auch Radha und Krishna, dass jeden in ihr Herz schließen, ist das auch das Potenzial der Seele, letztendlich jeden ins Herz zu schließen. Und egal wie anders der ist, also auf der ganzen Skala, von keine Socken bis halbe Socken, unterschiedliche Socken bis weiße Socken bis volle Socken. Und die Frage ist eben, wie weich unser Herz geworden ist, wie viel Bhakti wir im Herzen haben. Und je mehr Bhakti wir im Herzen haben, je mehr wir uns Krishna hingeben, desto größer wird unser Spielraum, da andere einzuschließen. Ich kann mich erinnern, Satchinandana Swami wollte mal, also unser spiritueller Meister, wollte mal unsere Meinung wissen zu jemandem, der sein Schüler werden wollte, weil wir die Person besser kannten, als er sie kannte. Und da haben wir dann einfach so ein bisschen erzählt, haben auch ein paar Sachen gesehen, wo wir einfach uns nicht sicher waren, ob das vielleicht eine Schwierigkeit für die Person sein sollte, nach dem Motto, mal gucken. Und er hat dann immer gesagt, ach, das geht weg, ach, das geht weg, ach, das geht weg. Und das ist halt so diese Großherzigkeit von einem großen Devotee, der sieht halt einfach, okay, da ist ein Enthusiasmus, der Rest, der vielleicht doch irgendwie ein Hindernis ist, das geht dann weg. So, wenn man und dafür muss man eben in Berührung kommen mit hingebungsvollem Dienst. Und das müssen Devotees einem möglich machen.
Ich sag mal, wir haben letzte Woche diskutiert, dass Krishna ist nicht nur mein Herz, auch in jeder Lebewesen. Und wenn man so denkt, wirklich in Praxis, nein, Krishna ist auch in under devoted jeder Mensch, ne? Dann denkt man ganz anders, ganz andere Gedanken.
Ja.
Und das muss man, das ist sehr schwer anzuwenden, aber langsam mal versuchen, sie anzuwenden.
Danke.
Und zweite Bemerkung, ja, wenn wir an Krishna Radha denken, muss man erstmal 100% Vertrauen haben, Glauben haben, ohne und aber. Wenn man so denkt, ja, und aber, viele, wie sagt man, Verknüpfbedingungen, wenn Krishna so und so mag, mache ich so, das alles vergessen, ohne und aber, dann kommt man auch positiv.
Ja, danke. Gerne.
Ja. Ich schwöre, also, und aber, da immer benutzt man, ich habe gesehen, viele Leute, ne? Und aber. Das wäre klasse.
Ja, aber du wolltest noch was sagen?
Ja, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt. Naja, ich habe dann einerseits diese Weichheit und das alles annehmen. Und andererseits gibt es halt immer so, für mich sind es noch knallharte Regeln, wie eigentlich Dienst auszusehen hat, im höchsten Ideale. Und manchmal ist es dann. Ja, schwierig gegenüber sich selber dann zu sagen, oh, ich habe jetzt einfach keine Lust, hier die Socken auszuziehen oder so, weil es ist so kalt und ich weiß es nicht. Und aber eigentlich müsste man Dinge ohne Socken machen. Und, oder wenn man es bei anderen Devotees sieht, wenn man eigentlich weiß, es müsste ohne Socken sein. Und genau, wie. Ja, das war nur mein Gedanke dazu, das kam halt nur ganz schnell. Ich weiß gar nicht genau, ob das eine Frage ist oder. Weil es ist so für mich immer so ein Gegensatz. Und ich war jetzt ja in. Aus dem Hatschalam. Und da habe ich das wieder so gemerkt, oh Gott, ich kann mich gar nicht so richtig bewegen, weil ich genau weiß, ja eigentlich muss das so und so da ablaufen. Und da konnte ich vielleicht mir selber gegenüber gar nicht so weich sein und sagen, okay, entspann dich, du bist irgendwie offensichtlich nicht auf dem Level, dass du es mit voller Hingabe machen kannst. Also mach es so gut du die Regeln befolgen kannst. Ich weiß nicht, das war dann so irgendwie. Den Konsens mit mir.
Also ich hatte jetzt zwei Gedanken, während du gesprochen hast. Also der eine Gedanke ist so dieses nach Regeln und da gibt es, sage ich mal, aber deswegen gibt es ja, sage ich mal, Regeln, dass man dann einfach weiß, das sind Dinge, die können wir nicht ändern. Also man kann jetzt nicht Krishna auf dem Altar einfach so verehren, wie es einem gerade einfällt. Deswegen gibt es ja die Möglichkeit, das zu lernen. Und also das, was ich jetzt meine, sind eher so die anderen Sachen, ne? wo es wirklich Spielraum gibt oder wo jemand einfach anders gestrickt ist. So. Und das Zweite, was ich hatte, was mir einfach gerade in den Sinn kam, ist, also ich finde es auch immer wichtig, dass wir in Bhakti nicht immer so uns die ganze Zeit so als, ah, jetzt mache ich das schon wieder falsch, jetzt mache ich hier schon wieder was nicht perfekt. Weil das, da werden wir nie, also wenn wir immer auf den Altar gucken und dann schlechtes Gewissen haben, Da werden wir nie Krishna, Liebe zu Krishna entwickeln. Weil das hat mit Bhakti nichts zu tun. Also zu vertrauen, dass du in der Lage bist, Krishna zufriedenzustellen. Krishna hat dir diese Fähigkeit gegeben. Och, und wenn das ganz anders ist, wenn das vielleicht ganz einfach durch einfachere Handlungen ist bei dir als bei jemand anderem, ne? Dann macht vielleicht jemand die Verehrung mit den 64 Utensilien jeden Morgen, ne? Oder 16 sind es, glaube ich, nicht 64, aber man kann wahrscheinlich 64 draus machen. Und du machst vielleicht, legst einfach eine Blume zu Krishnas Füßen. Ne? Und dann aber mit ganzem Herzen und völlig frei und zu wissen, was sagt Krishna in der Gita? Ne? Eine Blume und ein Blatt. Und dann nicht immer dieses, oh, ich habe nur eine Blume, sorry Krishna. Nee, so will das Krishna nicht. Ne? Krishna will, hier eine Blume! Ne? Also sich da frei zu machen von diesem, immer diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein für Krishna. Du bist gut genug für Krishna. Also wir sind alle gut genug für Krishna. Und ja.
Ja, aber also das ist halt vielleicht das, was so dieses materielle Bedenksein, die materielle Psyche, die wir hier noch haben, ist, wenn man erstmal das Ideal bekommt, was du vorhin beschrieben hast. Aber das so ist es eigentlich so das Schönste. Ne?
Ja, weil wir auch davon so meilenweit weg sind.
Ja.
Ne? Dann mit sich selber zufrieden zu sein. So eine Aufgabe.
Ist Übung.
Ja.
Es gibt viele Kathas von Krishna, die Leute erreicht haben, Krishna gesehen haben, nur von der Liebe. Es gibt zum Beispiel Tante von Krishna, die wollte Banane an Krishna geben, aber sie hat ihn so geliebt hier, die hat Banane hier untergefahren und der Schale gegeben. Und Krishna hat Schale gegessen. Ne? Das ist nur die Liebe, ne? Da spielt keine Rolle, ob ich Blumen gebe oder Wasser oder ein Blatt, wie sagt man, ein Blatt, hier spielt gar keine Rolle. Er guckt die Augen, er guckt dein Gesicht hier, ja, aha, die Liebe ist hier. Mehr nichts. Ja. Krishna hat genug, er hat alles Material. Ja. Er will keine Material haben, er weiß schon alles.
Ich habe jetzt sogar neulich in einem Vortrag gehört, ihr kennt
viele
vielleicht das Letzte, was ich sagen sollte, oder? Oder soll ich jetzt Schluss machen?
Sag mal. Okay,
das Letzte, also der letzte Gedanke, dann können wir halt sonst danach weiter. Dieser Reis, ihr kennt doch diese Geschichte von Sudama Brahman, hat er diesen Reis Krishna gebracht, ne?
Ja, ja, ja.
Und hat ihn hier unten Achseln getragen, der war schon verschwitzt und so weiter. Und, und Krishna hat diesen Reis gegessen. Und dann gibt es da dieser Punkt in dem Lila, wo seine Frau ihm so den Reis wegnimmt. Normalerweise höre ich immer diese Erklärung, weil sie gedacht hat, dieser Reis, ne? Ich muss Krishna jetzt davor schützen. Und das habe ich mal von Sanatan Goswami, das ist noch eine ganz andere Erklärung. Sie hat den Reis weggenommen, weil sie gesagt hat, das ist ganz besonderes Prasadam. Das war mit so viel Liebe geopfert. Und ich habe jetzt noch 16.107 Nebenfrauen oder Freundinnen, Frauen von Krishna. Die wollen auch alle was davon, da kann Krishna nicht so viel davon jetzt essen. Also so, die Bedeutung wurde ganz umgedreht, also ähnlich wie mit der Bananenschale. Also Krishna will nur unsere Liebe als letzten Satz. Und ansonsten, so können wir jetzt mit diesen Gedanken auch weitermachen für die Gora Arati. Und wir werden jetzt auch Pushpanjali machen. Das ist ein Werfen von Blütenblättern, aber bitte werft nach der Gora Arati, aber bitte werft nicht nur die Blumen, sondern werft euer Herz und eure Liebe zu Krishna. Okay, dann bis dann. Hari Bol.
Hari Krishna.